Rims on Air. Der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat Michael Herber mit seinem Team alle Hände voll zu tun. In seinem Unternehmen HNW beschäftigt er mehr als 60 Mitarbeiter. Im heutigen Podcast erzählt er, warum die Steuererklärung auf dem Bierdeckel nur Wunschdenken ist und weshalb Landwirte vielleicht mal über die Anschaffung eines Kühlschranks nachdenken sollten. Viel Spaß bei Rims on Air!
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast, Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule, Rims on Air. Mein heutiger Gast ist Michael Herber. Vielleicht dazu ein paar Worte. Der Herr Herber, Michael, wir duzen uns auch, ist dieser Schule schon sehr, sehr lange verbunden. Er ist tatsächlich auch in Nachfolge von seinem Vater der Vorsitzende unseres Fördervereins und er ist Mitinhaber des Büros für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte in Fulda, Herber, Niewelt und Witzel, HNW. Und und wie Sie wissen auch, dass wir die Steuerberater hier im Hause auch ausbilden. Und Herr Herber, Michael, unterrichtet hier auch ein paar Stunden direkt aus der Praxis an die Auszubildenden. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Einen schönen guten Tag, Claudia.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Und ich habe gerade zu meinem Technikteam gesagt, manchmal liegt das Gute so nah und man denkt überhaupt nicht dran. Ich habe dann gedacht, wen könntest du denn mal einladen? Und ich habe ja auch immer versucht, bei meinen Gästen so ein bisschen zu schauen, dass wir verschiedene Branchen auch abbilden, dass man vielleicht mal Alteingesessene hat, dass man aber auch Start-ups hat und so ein bisschen halt so die Vielfalt der Region noch abzubilden. Und dann habe ich gedacht, ja, wir haben ja direkt hier am Haus uns stark verbunden. Jemand, der sich in Steuern auskennt und da der Experte ist, eigentlich könntest du den nochmal einladen. Und das habe ich dann gemacht und du hast dankenswerterweise gut gleich auch zugestimmt. Ja, der Podcast hat ja meist so eine Struktur. Wir reden immer erstmal so ein bisschen über vielleicht die Firmengeschichte, um das, worum es geht, also was ihr so macht, wie ihr aufgestellt seid. Wir gucken aber auch auf die Person mal, also auf dich als meinen Gesprächspartner. Und dann schauen wir auch mal so, ja, wie das so ist, nach welchen Philosophien ihr arbeitet. Denn meistens hat man ja so eine Art Leitbild, so eine Firmenphilosophie, die sowohl nach innen als auch nach außen halt wirkt. Darüber wollen wir reden. Und dann haben wir auch immer in jedem Podcast so als feste Bestandteile zwei Themen. Das eine ist die Digitalisierung. Da habt ihr viel zu bieten, wenn ich mir so die Homepage anschaue. Und das Thema Nachhaltigkeit ist uns halt immer ein großes Anliegen, auch als eine zukunftsorientierte Schule. Und ihr seid ja auch als Unternehmen so aufgestellt, dass ihr selber auch die Unternehmensberatung, die ihr macht, weil es auch ein Teil von eurem Aufgabengebiet ist, auch eben guckt, dass die Firmen zukunftsfähig sind, also und da auch Beratung macht. Also Nachhaltigkeit ist, denke ich, ein ganz großes Thema. Auch da wollen wir mal drauf schauen. Und ganz zum Schluss gucken wir vielleicht mal drauf, was vielleicht auch die Branche erwartet von den jungen Leuten heute, was du vielleicht für Tipps hast, aber auch für Erwartungen. Umgekehrt, was ihr denkt, was die jungen Leute von heute Erwartungen an die Welt auch haben. Das muss ja auch ein bisschen zusammengehen. Jo, und dann denke ich, haben wir das Gespräch rund. So, da hast du so ungefähr mal einen Überblick und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Firmengeschichte an. Mhm. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen.
Ja, also ursprünglich ist die Steuerberatungskanzlei im Jahr 1971 von meinem Vater gegründet worden, damals als Einzelunternehmer. Und er war historisch gesehen kaufmännisch bei einer Firma tätig und hat sich dann aber halt überlegt, dass der Tätigkeitsbereich ihn nicht ganz erfüllt, und dann ist er auf die Steuern aufmerksam geworden und das hat ihn interessiert, und er hat dann damals den Steuerbevollmächtigten und dann den Steuerberater abgelegt und hat dann eben zum 1. Januar 1971 die Firma gegründet.
Als reine Steuerkanzlei?
Als reine Steuerberatungskanzlei. Mhm. Und fast parallel hat meine Mutter dann halt auch noch im Bereich Lohnsteuerhilfeverein sich auch noch steuerlich betätigt, sodass dann halt eben schon relativ früh die Samenkörner dann gelegt wurden, dass ich dann halt auch vielleicht mit diesen Dingen konfrontiert worden bin und dann auch Interesse dann eben an dieser Materie gefunden habe.
Ja, du bist ja auch Schüler unseres beruflichen Gymnasiums hier. War das schon vorher so, oder ist das Interesse dann auch durch den Besuch des Gymnasiums geweckt worden, unter anderem? Oder nur familiengeschichtlich und dann bestärkt worden?
Also die ersten Ansatzpunkte hat man natürlich schon als Jugendlicher gehabt. Damals, du hattest ja gerade schon erwähnt, Digitalisierung. Damals wusste man noch gar nicht, wie man das schreibt. Dann hat man also noch mit sehr historischen Apparaten dann die Buchführung bearbeitet. Und damals war es halt auch so, dass dann, wenn für Firmen eine Buchführung gemacht wird, dann wird natürlich auch Soll an Haben gebucht, und zwar auf Sachkonten. Und dann kamen halt diese Sachkonten immer per Post an, in so einem Endlosstreifen, und die waren dann so perforiert, und dann müssten die halt eben immer abgerissen werden und abgetrennt werden. Und dann wurden
wie beim Fernschreiber oder was?
Ja, so,
das war
so ähnlich.
Das war auch so ein Lochstreifen.
Ne? Ja, und dann habe ich da halt auch hin und wieder mal halt bei diesem Abreißen diese Sachkonten geholfen. Aber sicherlich war natürlich auch ein Teil der Prägung auch über das Wirtschaftsgymnasium, dass man natürlich da halt über die Vermittlung von Rechnungswesen und Wirtschaftslehre da halt eben, dass einem da bestimmte Dinge besser und manche Dinge halt weniger gelegen haben. Marketing-Profi war ich jetzt da nicht so unbedingt, und deswegen war ich eigentlich mehr so in diesem Rechnungswesen-Bereich dann eigentlich lieber zu Hause. Ja, und ich komme aber nochmal zurück zur Gründung. Also wie gesagt, 1971 gegründet worden, und dann hat man aber festgestellt, dann kam halt so der ein oder andere Mitarbeiter dazu, und dann hat sich aber herausgestellt, dass man sich halt einfach ein bisschen stärker aufstellen muss, und dann kam damals halt noch ein weiterer Partner dazu, der Otto Rothmann, und nach weiteren Jahren dann die Ulrike Schönberger als Rechtsanwältin, sodass dann halt eben die Gesellschaft, damals noch Herber und Partner, so peu à peu gewachsen ist, und in den 80er und 90er Jahren dann halt eben auch verschiedene Partner dazu kamen und dann aber durch verschiedene Verschiebungen dann halt im Jahr 2012 dann die HNW Herber Nieuwelt Witzel Steuerberatungsgesellschaft entstanden ist und parallel halt eben nochmal eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Zwischendurch hatte sowohl mein Vater als auch verschiedene Partner und ich dann halt das Examen zum Wirtschaftsprüfer abgelegt. Vielleicht nochmal so vom kurzen Inhalt, wir können ja nachher nochmal etwas intensiver drauf zurückkommen. Steuerberater sind eher dann für die Beratung und für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen zuständig. Und der Wirtschaftsprüfer, der ist dann eher so im Bereich Ordnungsmäßigkeitsprüfungen zu Hause. Also er guckt dann, ist denn der Jahresabschluss gerade von mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften und von bestimmten Personengesellschaften, ist der halt ordnungsgemäß erstellt worden. Und da müssen halt bestimmte Formalien überprüft werden. Und das ist halt insbesondere halt für den Finanzmarkt, also auch Banken und Leute, die oder Unternehmen, die halt mit diesen Firmen zusammenarbeiten, wichtig, sind denn auch die Gelder, die Sie da insbesondere erhalten wollen, sind die auch in Zukunft zu erwarten oder steht da vielleicht auch irgendwo eine Insolvenz bevor? Man sieht das ja gerade jetzt vielleicht noch relativ aktuell, der Wirecard-Skandal, wo ja dann auch viele Anlegergelder eben im Nirvana verschwunden sind und jetzt kommt wahrscheinlich die Finanzverwaltung noch und fordert halt eben Dividendenzahlungen zurück. Ja, und neben dem Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung haben wir eben auch noch Rechtsanwälte im Hause, wo man dann einfach feststellt, dass gerade halt in dem Bereich Unternehmensberatung viele Dinge wie Arbeitsrecht oder Gesellschaftsrecht und es geht dann oft auch um vertragliche Dinge und allgemeine Auftragsbedingungen und vieles mehr, wo dann halt eben eine juristische Begleitung so aus einer Hand dann schon relativ wichtig ist.
Ja, das klingt alles ziemlich komplex und auch dadurch auch nachvollziehbar, dass der Rechtsanwalt gleich bei der Hand sein muss sozusagen, dass man erinnert mich so, muss ich gerade so ganz spontan dran denken, ich kann mich an Zeiten erinnern, dass unser jetziger Oppositionsführer, der Herr Merz, ja mal die Steuererklärung auf dem Bierdeckel gefordert hat. Das ist, glaube ich, was anderes als das, was du gerade aufgerollt hast.
Ja, es ist halt immer frappierend. Die Forderungen sind ja schon etliche Jahre im Umlauf, dass man möglichst schlank das Ganze machen möchte. Aber wenn man dann eigentlich jedes Jahr neu drauf guckt, dann werden die Gesetze immer umfangreicher, die Steuererklärungen werden immer umfangreicher. Es kommen also immer weitere Fragen und Seiten dazu. Und damit halt eben für viele ist es halt eben ein Buch mit 7 Siegeln und wo dann eben der Steuerberater dann doch halt weiterhelfen muss. Sicherlich wird es in der Zukunft für die etwas einfacheren Steuererklärungen so sein, dass da halt eben viel auch elektronisch über Apps gelöst werden kann. Aber es gibt eben viele Feinheiten, die ich dann insbesondere bei umfangreicheren Steuererklärungen, wenn Immobilien oder kleine Gewerbebetriebe allein schon da sind, dass da einfach viele nicht wissen, was sie da eben beachten müssen. Und das neue Thema ist jetzt zum Beispiel auch wieder Grundsteuer, wo rund 30 Millionen Bürger in Deutschland angeschrieben werden. Also jeder, der nur irgendwie ein Grundstück oder eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus hat oder ein Mehrfamilienhaus hat, der muss also jetzt da Informationen an das Finanzamt geben. Und damit das halt besonders einfach ist, hat man sich halt bundesweit nicht einigen können, sondern hatte halt eben fast in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen. Okay. Und da es natürlich halt auch Eigentümer gibt, die dann vielleicht ein Grundstück in Hessen haben und die haben vielleicht auch eins in Berlin und haben vielleicht noch auf Sylt vielleicht noch eine Ferienwohnung oder haben irgendwo irgendwo auf dem Lande im Bayerischen Wald vielleicht noch eine Jagdhütte oder sonst irgendwie was stehen. Also die müssen halt unterschiedlichste Informationen jetzt im dritten Quartal 2022 an das Finanzamt geben. Das fängt an manchmal nur von der Wohnungsgröße, wo dann, wenn Immobilien vielleicht schon 50, 70, 80 Jahre alt sind, keiner mehr genau weiß, wo ist denn da meine Wohnflächenberechnung und vieles andere mehr, wo man dann halt eben gucken muss, wie kommt man solche Daten dran. Und dann sind wir halt eben mit Ansprechpartner und versuchen eben den anderen, den armen Steuerpflichtigen zu helfen.
Der Amtsschimmel wird, ja. Und zwar dann auch noch in verschiedenen Tonlagen, in den verschiedenen Bundesländern. Es lebe der Föderalismus.
Ja, aber von der Warte ist es natürlich halt schon in dem Beruf sehr vielfältig. Und es ist eben so, dass halt in so einem Beruf wie Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung natürlich nicht nur Berufsträger arbeiten, sondern eben auch ganz viele Mitarbeiter, die dann halt eben auch Lohnabrechnungen erstellen oder Finanzbuchhaltungen erstellen, Steuererklärungen mit erstellen und da eben auch tätig sind. Und von der Warte ist der Beruf einfach sehr vielfältig und interessant. Und man muss natürlich eben schon ein bisschen Faible für Zahlen mitbringen, aber man hat natürlich auch viel Schriftverkehr mit verschiedenen Institutionen und Behörden sind erforderlich, und von der Warte muss man natürlich neben Mathe natürlich auch ein gewisses Verständnis für Grammatik und Rechtschreibung dann halt eben mitbringen.
Okay, gut, da können wir nachher nochmal drauf gucken. Mhm. Du hast jetzt schon ein bisschen, hast schon erwähnt, dass da eben schon auch die Berufsbilder vielfältig sind bei euch. Mhm. Für wie viele Mitarbeiter zeichnet ihr verantwortlich?
Also wir sind jetzt so rund 65 Mitarbeiter,
ja, und Mitarbeiterinnen. Ja, ich habe es ausgedruckt, das sind ja Seiten um Seiten um Seiten.
Mit ist natürlich ein relativ starker Frauenberuf, kann man auch sagen. Lässt sich auch mittlerweile auch Thema Digitalisierung durch mobiles Arbeiten auch leichter eben mit Familie vereinbaren, sodass dann halt eben da eben auch ganz gut Teilzeitarbeit und solche Dinge eben möglich sind. Und von der Warte ja, ist da jeder Mitarbeiter wertvoll.
Gut, gucken wir gleich nochmal drauf. Ich wollte jetzt auf den Menschen, Michael, nochmal ganz kurz gucken. Und du hast ja, wenn du in den Podcast reingehört hast, dann weißt du, dass dann so ein paar 50-50 oder Entweder-Oder-Fragen kommen, zum Beispiel Kaffee oder Tee?
Tee.
Lesen oder hören?
Lesen.
Old school, ja. Netflix oder Fernsehen?
Dann Fernsehen.
Auto oder Fahrrad?
Das kommt drauf an, aber im Regelfall Auto. Oder dann zu Fuß.
Mhm. Fahrrad auch oder... Weniger.
Weniger. Früher mehr. Jetzt eher Wandern oder Sport, aber ja.
Und was für ein Sport, wenn man fragen darf?
Ja, noch ein bisschen Fußball und Golf.
Ah ja. Meer oder Berge?
Beides.
Wandern, ne? Klar. Kann man
ja, aber auch Meer zum Entspannen etc. Das gehört auch dazu, ja.
Hotel oder Wohnmobil oder sowas?
Hotel oder Ferienwohnung?
Ferienwohnung. Wein oder Bier?
Wein.
So, das Letzte hast du eigentlich schon gesagt, Wandern oder Couch? Ich glaube, Wandern wahrscheinlich eher.
Ja.
Oder auch mal Couch, wahrscheinlich auch mal, oder?
Eher weniger.
Eher weniger.
Also eher lieber aktiv.
Okay. Ja gut.
Außer ich bin dann am Meer und lese mal in Ruhe ein Buch und genieße... Aussicht oder solche Dinge, dann ist natürlich halt, das ist natürlich auch mal schön.
Und was heißt das? Ich lese in Ruhe ein Buch. Was stelle ich mir vor? Romane, Sachbuch?
Da man beruflich ganz viel Fachliteratur lesen muss, ist es dann auch mal schön, wenn man dann einfach mal ein Buch, einen Roman lesen kann. Und
schönen Roman oder einen schönen Krimi oder sowas.
Genau.
Genau. Ja, super. Gut, wir haben jetzt schon einiges erfahren. Und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen darauf kommen, auf so eure Firmenphilosophie. Ich habe die Homepage ein bisschen durchgeguckt und fand dann so ein Motto, übrigens eure Mottos, habe ich nicht geklärt, haben alle so einen Dreiklang. Der erste ist freundlich, zuverlässig, kompetent. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu eurem Leitbild sagen, wie das nach innen wirkt, wie es nach außen wirkt. Habt ihr euch bestimmt was zu gedacht, wie ihr auch Mitarbeiterführung untereinander macht? Was ist, wie äußert sich eure Kundenorientierung?
Ja, also der Beruf bringt es natürlich schon so ein bisschen mit sich, dass man sagen muss, ja, Zuverlässigkeit ist natürlich schon ein hohes Gut, allein dadurch, dass natürlich viele Termine beachtet werden müssen. Schauen wir zum Beispiel auf die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, die für verschiedene Mitarbeiter aus den Unternehmen erstellt werden müssen. Da müssen eben zu bestimmten Terminen die Meldungen an die Sozialversicherungen, also an die Krankenkassen erfolgen oder dann ans Finanzamt, wenn die Lohnsteuer gemeldet wird. oder die Umsatzsteuervoranmeldung aus der Finanzbuchhaltung, wo dann eben auch immer zu einem bestimmten Termin diese Daten vorliegen müssen. Und genauso ist es bei zum Beispiel Terminen für die Offenlegung im Bundesanzeiger oder für Steuererklärungsfristen, dass da halt eben diese Fristen halt eben auch eingehalten werden, oder Banken fordern irgendwelche Unterlagen an zu bestimmten Zeiten, und dann muss da halt eben das Ganze natürlich beachtet werden vom zeitlichen, aber natürlich halt insbesondere auch vom qualitativen Hintergrund, dass man da eben sich auch darauf verlassen kann, dass da eben zuverlässig gearbeitet wird und eben die berufsrechtlichen und die gesetzlichen Vorschriften beachtet werden. Mhm. Und dann versuchen wir aber in der Kanzlei schon vom Führungsstil mit den Mitarbeitern eigentlich so umzugehen, dass wir in den Teams auf alle Fälle dann eben auch Teamarbeit fördern, dass dann halt auch möglichst jeder relativ schnell dann eben auch eigenständig arbeitet, dass wir einfach auch versuchen, schlanke Hierarchien eben umzusetzen, so dass dann also nicht erst irgendwelche Termine erst gebucht werden müssen intern, bis ich da vielleicht mal mit meinem Chef oder mit meinem Teamleiter eine Besprechung hinbekomme, sondern dass ich halt eben das eigentlich mehr oder weniger jederzeit, natürlich sicherlich nicht nachts, aber ansonsten während der Arbeitszeit natürlich jederzeit dann relativ einfach hinbekomme.
Wie muss ich mir das mit den Teams vorstellen? Wie habt ihr die vorstrukturiert? Finden die sich selber? Ist das durch die Themen vorgegeben? Was also, heißt das bei euch, Teamarbeit?
Ja, also teilweise ist es so, dass es Teams gibt, die dann auch für bestimmte Bereiche eingerichtet worden sind, zum Beispiel eben für den Bereich Lohnabrechnung, weil es halt schon sehr speziell ist, dass es da eben Mitarbeiter gibt, die ausschließlich Lohnabrechnung machen. Es gibt aber auch Teams, wo das dann halt eben gemischt ist, dass dann halt welche Lohn, Finanzbuchhaltung oder Steuererklärung machen, aber es gibt eben da halt eben auch Teams, die ausschließlich Lohn machen. Oder wir haben auch ein Team, das ausschließlich, oder das heißt ein Team, das relativ viel an landwirtschaftlichen Mandaten betreut, und dann haben wir halt eben so ein bisschen in manchen Dingen halt eine Spezialisierung halt eingerichtet. Mhm. Aber ansonsten sind die Teams bei uns eigentlich so strukturiert, dass wir immer eine erfahrene Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Team haben, der die dann halt eben Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt oder gegebenenfalls auch Steuerberater ist. Und dann gibt's halt in dem Team ausgelernte Steuerfachangestellte und dann oft eben auch ein Auszubildender, der jetzt den Beruf Steuerfachangestellter oder Steuerfachangestellte lernt oder gegebenenfalls auch ein duales Studium macht, auch im Bereich Steuern und Prüfungswesen.
Also so eine heterogene Struktur vom Alter und von dem Erfahrungsgrad in der Beruflichkeit, kann man das so sagen?
Genau, ja.
Wenn wir jetzt nochmal so auf die Mitarbeiterführung schauen, du hast jetzt gesagt, das wird sehr stark im Team gearbeitet, dass die Teams sich quasi eben so zusammensetzen nach ganz unterschiedlichen Kriterien. Gibt es sowas wie eine Personalentwicklung bei euch? Habt ihr Mitarbeitergespräche? Gibt es sowas wie Zielsetzungen, wenn dann Fortbildungsmöglichkeiten und dergleichen mehr? Wie habt ihr das organisiert?
Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu der Größe der Teams. Also die sind immer zwischen 2 bis 4 Personen stark.
Okay, also doch nur so klein.
Ja. Und wir versuchen schon auch stark über Ausbildung die Mitarbeiter, denen relativ früh eine CI dann eben auch von HNW zu geben. Man merkt dann halt eben schon, wenn man den oder diejenigen Mitarbeiter relativ früh an jungen Jahren mit in der Kanzlei hat, dass dann die Bindung einfach eine ganz andere ist, und man weiß dann eigentlich auch, was man an den Mitarbeitern hat, Wenn man jetzt jemanden von außerhalb gewinnt, dann ist es halt immer erstmal problematischer, weil der natürlich einen ganz anderen Werdegang hatte und der muss dann halt eben an die Kanzleiabläufe erstmal mit eingebunden werden. Dann muss das natürlich auch von den Gehaltsvorstellungen passen und dann gibt es eben schon viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Wir versuchen aber eben schon, die Mitarbeiter eben, wie gesagt, entweder von der Ausbildung oder wenn sie später kommen, dann so mit an die Hand zu nehmen, dass die in die jeweiligen Arbeitsabläufe dann mit eingebunden werden und da bekommen die auch einen erfahrenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin an die Hand, die dann eben sich den Personen, im Prinzip kann man sich das wie so ein Paten vorstellen, dann denen eben die verschiedenen Dinge, die zu beachten sind, dann eben erklärt und dann gibt es aber auch andere Hilfestellungen. Wir arbeiten ja relativ stark mit der DATEV zusammen, so dass es da halt auch so Erklärvideos gibt und wir das eben nutzen, dass man einmal sagt, man hat ein Anlernen über verschiedene Videos und dann habe ich eben auch nochmal die Erklärungen anhand von verschiedenen Mandanten und den erforderlichen Aufgaben, so dass wir dann eigentlich das immer so durch zwei verschiedene Wege ganz gut eigentlich den Mitarbeitern überbringen kann.
Ich sag mal, was ich gehört habe. Ich habe vor allen Dingen gehört, dass ihr sehr stark auf eine Corporate Identity setzt, also auf eine hohe Identifikation mit dem Betrieb und dass ihr sehr gerne sozusagen eure Mitarbeiter selbst ausbildet und auf eine Langfristigkeit im Unternehmen sozusagen Wert legt. Ist das so richtig?
Das ist so richtig, ja. Also wir haben durchaus Mitarbeiter, die 15, 20, 25, 30 Jahre im Unternehmen sind und sich sehr wohlfühlen und wir natürlich auch froh sind, dass die Teil unserer Arbeitsgemeinschaft sind.
Jetzt frage ich aber nochmal nach Aufzeigen von Perspektiven von Personalentwicklung. Macht ihr da systematisch was oder ist das den Mitarbeitern dann selbst überlassen, dass sie sagen, ich möchte Weiterbildung noch machen oder die Qualifizierung. Wie muss ich mir das vorstellen? Was für Incentives setzt ihr da?
Also wir machen einmal mit allen Mitarbeitern ein Jahresgespräch, wo dann einfach nochmal reflektiert
wird. Die drei Partner.
Wo dann mit den Mitarbeitern einfach nochmal reflektiert wird, wie ist denn das vergangene Jahr gelaufen? Und zum anderen wird dann einfach nochmal geplant oder dann halt gemeinsam besprochen, was ist denn für das kommende Jahr oder gegebenenfalls auch für die kommenden 2 Jahre denn geplant. Dann ist natürlich der ein oder andere Mitarbeiter, der dann einfach sagt, ja, ich habe ursprünglich Steuerfachangestellter gelernt, bin in dem Metier einige Jahre tätig gewesen, möchte mich aber weiterentwickeln und dann guckt man eben, was kann es für Fortbildungsmöglichkeiten geben und dann bieten sich eben verschiedene Dinge an, wie eine Spezialisierung im Bereich Lohn über eine Fachassistentenausbildung oder im Bereich Steuerfachwirt, dass man sich eben auch weiterqualifiziert und in dem Moment, wo ich mich weiter qualifiziere, habe ich eben auch die Möglichkeit, qualifiziertere Arbeiten zu übernehmen. Und dann eine Übernahme von qualifizierteren Arbeiten bedingt natürlich auch dann letztendlich auch bestimmte Gehaltssprünge, die dann auch ein Mitarbeiter macht. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sich insbesondere in der Ausbildung eben ein bisschen hervortun, die halt eben ein Faible haben, Mitarbeiter dann halt direkt die Auszubildenden oder auch später, wenn Mitarbeiter kommen, die eben anzulernen und weiterzuentwickeln. Dem einen liegt das ja besser als dem anderen und deswegen hat man natürlich dann halt eben auch schon in so einer Arbeitsgemeinschaft verschiedene Personen, die bestimmte Stärken haben und die muss man dann halt eben natürlich entsprechend auch nutzen.
Ja, das ist wunderbar und da ist eine Diversität ja eigentlich auch immer von einem großen Vorteil.
Ja, und dann ist es aber natürlich so, dass ja dann permanent ja Arbeiten erstellt werden und auch besprochen werden und im Rahmen dieser Besprechung der Arbeiten ist man ja permanent auch mit den Mitarbeitern im Gespräch und kann da natürlich auch nochmal Dinge aufzeigen wo es vielleicht Defizite gibt, an denen die Mitarbeiter und wir vielleicht gemeinsam arbeiten müssen. Mhm. Und sei es halt durch Fortbildungen oder sei es halt durch innerbetriebliche Schulungen, um eben entsprechend da das erforderliche Niveau zu erreichen.
Wie ist das mit den Feedbacks in euren Jahresgesprächen? Funktionieren die in beide Richtungen oder geht das nur in eine Richtung?
Das geht schon in beide Richtungen. Also wir wollen ja bewusst, dass der Mitarbeiter sich natürlich auch in so einem Gespräch mit einbringt und eben auch seine Vorstellungen und seine Wünsche und Ziele mit anspricht und dass man da eben gucken kann, wie kann man ihn eben dazu bringen, dass er eben den nächsten Step macht und sei es vielleicht auch den Beruf vielleicht auch Steuerberater oder Steuerberaterin zu ergreifen. Aber das ist jetzt kein Muss, sondern wenn jemand sagt, okay, ich bin eigentlich mit dem zufrieden, dann funktioniert das auch. Aber ich kann ohne jegliche Fortbildung kann ich natürlich in so einem Beruf nicht bleiben, weil sich allein halt eben Gesetze, Rechtsprechung und andere Dinge so schnell ändern mittlerweile, dass dann da ein Stehenbleiben bei der Fortbildung ein Rückschritt ist und man da relativ schnell aus dem Ganzen draußen ist.
Ja, da sind wir wieder bei dem Begriff Kompetenz, ja, womit ihr ja auch werbt. Und damit sind wir auch, machen wir mal den Schritt zur Außendarstellung, also über die Homepage. Wie kommuniziert ihr mit euren Kunden und was ist in der Kommunikation und in dem, was ihr ihnen anbietet, was ist da für euch wichtig? Was sind da sozusagen die Handlungsmaximen?
Ja, also zum einen ist natürlich nach wie vor auch der Postweg immer noch verbreitet, aber hat deutlich abgenommen gegenüber früher. Also mittlerweile ist natürlich die deutlich schnellere Reaktionsgeschwindigkeit erforderlich, dadurch, dass dann halt viel mit Mails agiert wird und dann auch sowohl vom Mandanten kommt, als auch über Mails dann beantwortet wird. Oder auch, wir haben ja eben eine eigene HNW-Cloud, wo dann auch Belege ausgetauscht werden, um einfach dann da die Geschwindigkeit des Austausches A zu erhöhen und B auch einfach die Sicherheit des Informationskanals einfach dann sicherzustellen. Und dann ist das natürlich auch eine Form der Digitalisierung und Green Deal, dass man sagen kann, es werden halt eben deutlich weniger Papierbelege von A nach B geschickt, sondern es wird halt eben verstärkt eben digital gearbeitet.
Ja, das ist jetzt schon ein kleiner Vorgriff auf das, was ich vielleicht gleich noch vertiefen möchte. Ich möchte einfach noch mal ein bisschen mehr auf die Metaebene gehen. Was ist sozusagen euer Versprechen und wie kommuniziert ihr das an eure Kunden? Was sind eure Handlungsmaximen, eure Werte, also die Wertebasierung? Da habt ihr Kompetenz, freundlich, zuverlässig. Das sind zum Beispiel Werte. Wie kommuniziert ihr die nach außen? Wie stellt sich das für den Kunden dar?
Man hat natürlich versucht natürlich schon immer einen persönlichen Kontakt zu der Person zu haben. Viele Dinge sind ja dann, wenn ich jetzt einfach nur eine Mail schreibe, ist die ja manchmal auch relativ anonym. Also von der Warte ist natürlich auch nach wie vor eine persönliche Besprechung oder eine Kommunikation per Telefon auch wichtig. Und dann gibt's natürlich Personen, die stehen halt möglichst hauptsächlich auf Mails, die dann sagen, das reicht mir. Und dann versucht man das natürlich auch entsprechend zu beachten, weil jeder so ein bisschen natürlich auch seine eigenen Besonderheiten vielleicht auflegt. Aber wir versuchen da eben schon eben diese möglichst umgehende Bearbeitung und diese Nähe und diese relativ flache Hierarchie eben auch bei dem Mandanten eben mit einfließen zu lassen, dass er sich letztendlich wohlfühlt und dass er die Arbeiten, die er nicht erledigen will, dass wir die eigentlich für ihn erledigen.
Und dass das auch ein relativ schneller Zugriff ist sozusagen, auch von Kunden her.
Ja.
Und da sind ja Kommunikationswege, hast du jetzt schon ein bisschen drauf verwiesen, dass man eben dann digital über die Cloud, über die Homepage, über über Mails, aber auch über persönliche Begegnungen und eventuell auch Telefon. Wie ist das, wie muss ich mir das vorstellen mit eurem Kundenstamm? Ist der eher regional, überregional? Ich denke mir, dass ihr als breit aufgestelltes Steuer- und Wirtschaftsberatungsunternehmen relativ guten Einblick auch darauf da rein habt, wie so die Region wirtschaftlich aufgestellt ist. Ist das so eher regional oder muss ich das überregional, hessenweit, bundesweit denken?
Also überwiegend sind die Mandate schon regional im Umkreis von 30 Kilometer, 50 Kilometer, aber es gibt eben auch eine Anzahl an Unternehmen, die Richtung Bodensee oder Richtung Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Bayern verstreut sind oder auch im Ruhrgebiet teilweise sind. Aber wie gesagt, das Gros ist sicherlich hier in der Region. Aber es kann natürlich gerade im Bereich Wirtschaftsprüfung auch bei dem einen oder anderen durchaus mal der Fall sein, dass die im Bereich Wirtschaftsprüfung auch mal mit Übernachtung agieren müssen, ist aber eher von sehr untergeordneter Bedeutung.
Ich frage jetzt mal, das kann natürlich nur ganz global beantwortet werden. Was würdest du sagen, wie ist die Region aufgestellt, wie sind die Unternehmen, die hiesigen Unternehmen aufgestellt, was die Zukunftsfähigkeit angeht? Und bei der Zukunftsfähigkeit, sage ich mal, da reden wir so ein bisschen von den 4 P's, also von den 4 P's, People, Profit, Planet, Purpose. Wie würdest du sagen, sind wir aufgestellt für eine Zukunft? Welche Faktoren gibt es hier, die vielleicht besonders günstig sind, die das auch mit befördern? Hochschule, zentrale Lage, Bildungsgrad, wie auch immer. Da nur mal so ein bisschen, natürlich nur global. Du kannst ja nicht über die einzelnen Unternehmen sprechen, das ist ganz klar.
Ja, wir haben ja gerade schon auch sehr viele verschiedene Branchen in der Kanzlei, die wir mit betreuen. Und man kann natürlich schon sagen, dass man sieht es ja auch so an der Arbeitslosigkeit hier im Raum Fulda, dass wir schon im Wesentlichen eigentlich sehr gut aufgestellt sind, dass eben Landkreis und Stadt und die verschiedenen Gemeinden hier in der Region sehr gute Arbeiten leisten, dass dann eben hier die Infrastruktur sichergestellt ist und dass die Unternehmen wirklich sehr gute Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln, was natürlich halt momentan natürlich halt schon ein gewisser Unsicherheitsfaktor für Unternehmen ist halt das einmal natürlich nach dieser Corona-Krise,
die halt noch gar nicht verdaut
die ist. Verschiedene Unternehmen natürlich auch trotz der Überbrückungshilfen, die es gab, unterschiedlich halt gebeutelt hat. Es gibt welche, die zu den Gewinnern sicherlich gehört haben, die da super Umsätze und Ergebnisse erzielt haben. Es gibt aber auch viele Branchen, denen es aufgrund Corona schlecht geht, die je nachdem, was sie für ein Eigenkapital hatten, sich da halt eben ganz gut durchlaviert haben, die natürlich jetzt halt durch die relativ hohe Inflation und durch die Unsicherheiten, die es halt auf dem Beschaffungsmarkt gibt, sei es halt, dass es einen Chipmangel gibt oder jetzt die Kabelbäume, die in der Ukraine produziert worden sind oder die Lebensmittel, die dort herkommen, verschiedene Öle oder Körner etc., dass das natürlich halt eben schon ein riesen Problem nach sich ziehen kann. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, wir haben jetzt mittlerweile ein riesen Problem, dass es gar keine Stahlmatten mehr gibt. Also gerade jetzt der Baubereich, der dann halt eben dieses Produkt einsetzt, die wissen nicht, wie es in dem Bereich jetzt weitergehen könnte. Und da sind halt eben diese Lieferketten, dass man halt eben teilweise auch neu gucken muss, wo bekomme ich was her. Ich hatte am Anfang des Jahres mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, ich habe mir einen Traktor bestellt. Und dann hat er gesagt, ja, einen Traktor kannst du haben, aber dann musst du auch noch einen Kühlschrank bestellen. Da sagt er, warum muss ich einen Kühlschrank bestellen? Und dann sagt er, ja, in dem Kühlschrank ist ein Chip, Und der Chip, den brauchen wir nämlich noch für den Traktor, weil sonst fährt er nämlich nicht. Und dann war das halt so, dass dann halt der Chip irgendwann mal nachgeliefert wird, dass dann der Kühlschrank wieder funktioniert, aber dann war das halt eben dafür erforderlich, dass dann halt solche Dinge gehen. Also das ist dann halt.
Aber das zeugt ja auch schon wieder von einer unglaublichen Pfiffigkeit und Kreativität, oder?
Ja.
Das ist ja auch schon wieder witzig. Also Corona noch nicht verwunden und die nächste Krise ist schon da und ohne von der Klimakrise wollen wir gar nicht reden. Wir würden dann, würde ich aber schon mal den kleinen Sprung zum Klima, zum Planet, hatte ich ja eben vor, Peace 1.1 ist Planet. Wie sieht's aus mit der Nachhaltigkeit? Du hast auch schon so eingebracht, dass die Digitalisierung euch hilft, nachhaltiger zu sein, indem wir Papier sparen. Auf die Digitalisierung kommen wir nochmal. Mhm. Gibt es noch irgendwelche andere Faktoren, wo ihr sagt, wir sind hier nachhaltig unterwegs?
Also einmal hatten wir gerade am Wochenende oder zum Ende letzter Woche noch eine Tagung und da ging es auch so ein bisschen um Nachhaltigkeit und da ist es eben, komme jetzt erstmal so nochmal aus der Branche oder aus dem Blick der Unternehmen, da ist es eben so, dass momentan eben so rund 500 relativ große Unternehmen halt auch so einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Das heißt, die müssen halt eben sagen, was machen wir, um halt eben auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, was sie für Instrumente einsetzen, um halt eben nachhaltig tätig zu werden.
Und darf diese, ich gerade mal zur Klärung dazwischen fragen?
Ja.
Wie müssen, von wem aus müssen? Von der Gesetzgebung her?
Von der Gesetzgebung her, okay. Ja. Und das ist jetzt verschärft worden, kommt also auch von der EU. Und dass das Ganze jetzt also 15.000 Unternehmen ausgeweitet wird, dass also alle Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben, dass die also jetzt so einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Und der wird dann halt eben ein Teil des Lageberichtes sein und dann müssen die halt eben, und der Lagebericht ist ja dann auch halt offen zu legen und damit halt auch für jeden einsehbar. Und dann müssen die halt berichten, was machen die halt in diesem Bereich.
Das heißt, es ist dann wieder Teil von eurer
und wir müssen
Arbeit,
das dann genau mit überprüfen oder müssen auch beraten, was kommt da alles mit hinein, weil da auch die Vorstellungen seitens der EU noch nicht so ganz geklärt sind. Mhm. Also auch das ist noch so ein bisschen am Wachsen, aber sicherlich ist das ja halt eben so ein Punkt, der dann immer mehr so in den Fokus eben auch der Politik und damit halt auch zwangsläufig, wenn wir reingucken, 250 Mitarbeiter und mehr, das sind ja dann schon nicht mehr so ganz große Unternehmen, also da ist man dann schon relativ schnell dabei und dann hat das halt eben schon eine gewisse Bedeutung für jeden Geschäftsführer, Vorstand, der in so einem Unternehmen halt tätig ist. Und ja, wir versuchen natürlich halt auch im Unternehmen natürlich auch irgendwo zu gucken, dass wir Ressourcen in irgendeiner Form schonen und sparen können. Aber das gelingt auch sicherlich durch diese verschiedenen Instrumente, wo wir gleich nochmal dazu kommen mit der Digitalisierung. Mhm. Aber es ist nach wie vor schon so, dass halt verschiedene Dinge halt auch noch in Papierform in irgendeiner Form mal ausgedruckt werden und noch bearbeitet werden oder auch verschiedene Berichte in Papierform erstellt werden. Aber wenn ich mir das so angucke, wir hatten verschiedene Unternehmen, die dann halt zwischen 20 und 40 Prüfungsberichten dann bekommen haben und dann vielleicht auch noch mal 10 Leseexemplare vorher. Das hat sich locker, es ist vielleicht auf ein Viertel zurückgegangen. Viele, viele Berichte werden erstmal digital verschickt und dann eigentlich dann hinterher gibt es dann halt eben nochmal ein Berichtsexemplar und vielleicht dann noch 3, 4, 5 andere Exemplare, die dann vielleicht an Banken oder an Personen gehen, die das nicht nur digital haben wollen.
Papier ist ja auch teuer geworden, ne?
Ja,
Ja, jetzt gucken wir mal auf die Digitalisierung. Da habe ich einiges gefunden, unter anderem auch, ich habe ja vorhin von dem Dreiklang schon mal gesprochen, Digitalisierung einfach gut beraten, Einblick, Durchblick, Weitblick. Das ist hier da euer Slogan. Was kannst du uns da sagen? Du hast ja schon vieles gesagt mit der Cloud, mit der Kommunikation, aber ich glaube, da gibt es noch mehr.
Also ein Punkt ist da insbesondere im Bereich Finanzbuchhaltung, dass da alle Belege mit den Buchungssätzen verknüpft werden. Das heißt, die Belege werden elektronisch gescannt, idealerweise auch von dem Mandanten, uns elektronisch dann entweder durch seinen eigenen Zugang in Unternehmen online, so heißt die Plattform, auf denen dann die Buchführung dann läuft und diese Belege dann hochgeladen werden. Und wie gesagt, ideal ist, der Mandant lädt das dann selber hoch oder er schickt uns dann elektronisch die Belege über die Cloud oder manche machen es auch per Mail. Ist natürlich jetzt nicht so ganz optimal. Also die ideale Form ist eigentlich dann direkt in dem Produkt das hochzuladen oder in der Cloud uns zuzuschicken und dass wir dann eben die verschiedenen Buchungssätze mit diesem Beleg dann verknüpfen, sodass dann im Bereich Jahresabschlusserstellung die Belege nicht nochmal neu angefordert werden müssen, dass man dann immer gucken kann, was steckt denn eigentlich wirklich hinter dem Buchungssatz und dass dann auch im Rahmen von Prüfungen der Prüfer seitens des Finanzamtes oder der Krankenkasse sich eben auch dann diese Belege angucken kann. Mhm.
Das heißt, da sind sehr kurze Wege sozusagen da. Helft ihr auch Unternehmen bei der Digitalisierung? Habt ihr da auch so einen Service quasi im Angebot?
Also wenn die dann auf ein DATEV-Produkt dann übergehen wollen, dann können wir denen natürlich da ideal helfen, weil wir dann auch A, dieses Produkt einrichten können, B, dieses Produkt auch immer beraten können. Wenn die eine andere Software einsetzen, dann können wir höchstens bei der Auswahl mit behilflich sein, dass wir dann eben Tipps geben, ist das von den Kosten, die auf das Unternehmen zukommen, sinnvoll oder ist das von der Ausrichtung, was man halt mit dem Produkt können möchte, ist das sinnvoll? Also da kann man sicherlich natürlich auch Hilfestellungen geben. Aber dann braucht man natürlich da halt einen ganz anderen EDV-Berater, der einem dann dieses Produkt auch dann erklärt, wie das dann halt funktioniert.
Das wollte ich gerade fragen, habt ihr auch ITler beschäftigt oder macht ihr das quasi so dann innerhalb des Fachkompetenz, dass man eben da den IT-Bereich, den man hat, dann eben mit abdeckt.
Also es gibt Mitarbeiter, die so ein bisschen IT-affin sind und die können das dann ganz gut bei dem Unternehmen dann auch einrichten und beraten, wie das dann auch mit Schnittstellen und mit anderen Dingen geht und können da sehr gut beraten. Mhm. Und dann gibt es natürlich andere, wo das nicht die Kernkompetenz ist, aber die haben dann halt wieder andere Stärken. Und deswegen muss man dann halt einfach gucken und muss die richtigen Personen entsprechend da ein bisschen dahin führen.
Genau. Ja. Das ist die Kunst. Das ist es, glaube ich, schon immer jenseits der Digitalisierung gewesen. Ne?
Ja.
Genau. Schauen wir doch mal auf die nochmal auf die Eingangssequenz. Habe ich ja gesagt, wir wollten nochmal ein bisschen auf die junge Klientel gucken, auf die Schülerinnen und Schüler. Du unterrichtest ja auch selbst. Und was denkst du, was erwartest du von der jungen Generation? Was kannst du denen vielleicht auch mitgeben aus deiner Warte?
Ja, ich unterrichte ich unterrichte 4 Stunden Fachkundeunterricht hier in der Richard-Müller-Schule für die Steuerfachangestellten und habe schon die Erfahrung gemacht, dass es halt ein breites Spektrum an Schülern gibt, die diesen Beruf erlernen wollen und dass es da viele gibt, die als Vorbildung auf dem Wirtschaftsgymnasium oder in der Fachoberschule waren, aber es gibt aber auch welche, die von der höheren Handelsschule kommen oder auch manchmal von der Realschule. Da muss man aber schon sagen, die müssen halt ein bisschen mehr mehr investieren an Zeit, um sich das zu erarbeiten. Mhm. Aber grundsätzlich ist das auch mit guten Realschulkenntnissen durchaus möglich, dass man diesen Beruf auch ergreifen kann.
Was sollte man für personale Kompetenzen und für Interessen mitbringen? Ganz einfach, eingangs hast du gesagt, man muss ein bisschen mit Zahlen können. Gibt es noch andere Dinge, die du erwartest?
Also neben einem Verständnis so ein bisschen für mathematische Dinge ist es halt eben Deutsch, dass man Grammatik und Rechtschreibung beherrscht und dann nimmt es natürlich auch ein bisschen zu, dass das sicherlich bei dem einen oder anderen Mandat vielleicht auch Englisch erforderlich ist, dass man gerade da durchaus das ein oder andere Gespräch oder einen gewissen Schriftverkehr auch mal in Englisch führen muss, wobei das aber jetzt nicht im Standard-Kontext steht, sondern mandatsabhängig ist und man dann natürlich schon schauen kann, welcher Mitarbeiter ist da vielleicht geeignet und welcher ist da nicht unbedingt geeignet, dann ist das jetzt nicht unbedingt erforderlich. Also es kommt halt gelegentlich mal vor.
Wechseln wir mal die Perspektive. Was erlebst du oder was hast du für eine Wahrnehmung, was die jungen Leute von dir, von uns, von der älteren Generation erwarten? Kommen in eine Welt, in die sie sich irgendwie einfügen müssen. Und die haben da auch Erwartungen. Nicht nur wir haben Erwartungen an die jungen Leute, sondern umgekehrt ja auch.
Ja, also die meisten jungen Leute kommen eigentlich schon sehr motiviert, allein schon zum Vorstellungsgespräch und auch zu der Ausbildung. Und dann ist es für die schon wichtig, dass die andere Mitarbeiter finden, die wo dann nicht vielleicht ein Altersunterschied von 25 oder 30 Jahren ist, sondern dass die halt eben auch einen Altersunterschied vorfinden, wo der vielleicht auch nur 1, 2 oder 3 Jahre ist. Dass man sich dann halt eben nicht nur über fachliche Dinge unterhalten kann, sondern natürlich auch mal über private Dinge, was man am Vorabend oder am Wochenende vorher erlebt hat. Und da ist denen natürlich auch so ein Austausch wichtig. Zum anderen wollen die in irgendeiner Form halt schon ihre wirklich sehr guten IT-Kenntnisse in irgendeiner Form mit einbringen. Und da merkt man halt schon, dass in den Schulen sehr viel getan wird, um in den Office-Programmen und in den Präsentationen da Fertigkeiten zu vermitteln. Und da haben die sehr gute Kompetenzen. Das muss man einfach sagen. Und dann und da muss man halt einfach dann schauen, dass man dann einfach diese Kombination aus dem erstmal relativ trockenen Stoff, wie der im ersten Moment scheint, dann zu vermitteln, dass der Stoff eigentlich gar nicht so trocken ist, sondern dass der halt eben ganz vielfältige Dinge bereithält, dass dann eben diese spannende Arbeit, die man da macht, dass man einfach merkt, ja, das ist einfach was einem dann vielleicht dann liegt und dass man dann sagt, ja, das ist dann Beruf, aber das ist dann vielleicht auch schon Berufung oder vielleicht auch schon was, wo man sagt, das ist ja schon was man dann vielleicht auch so ähnlich gern macht wie vielleicht irgendwas anderes, was man vielleicht als Hobby hat.
Das ist ja schon ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Einfach zu sagen, das Gestalterische muss auf beiden Seiten sozusagen ein bisschen rausgekitzelt werden und der Beruf bietet das, anders als man vielleicht im Volksmund manchmal denkt, sehr wohl, dass da eben doch sehr viel Spannendes auch drin ist. Michael, gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne loswerden wolltest? Ansonsten würde ich sagen, haben wir relativ lange gesprochen und sind doch, denke ich, hoffentlich auch ein interessantes Gespräch gehabt und müssen jetzt mal zu einem Ende kommen. Gibt es irgendwas, was du gesagt hast, das wollte ich unbedingt sagen?
Ja, ich kann einfach nur mal sagen, dass ich mich selber an der Richard-Müller-Schule immer sehr wohl gefühlt habe, auch wenn es jetzt so in den vielen Jahren, wo ich die Schule kenne, es sicherlich ganz viele Veränderungen gab. Die Schule ist auch enorm gewachsen, aber Sie ist eben vielfältig und man muss sich halt eben auf diese Vielfältigkeiten einlassen. Und ich denke, man kann eben in diesem Wirtschaftsbereich unheimlich viel erreichen. Und wenn man diese wirtschaftlichen Verknüpfungen, wenn man die verstanden hat und die für sich in irgendeiner Form umsetzen kann, dann kann einem das sehr weit bringen.
Jo, tolles Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch und
Und
für
dir,
das
Claudia, wünsche
interessante
ich
Gespräch.
natürlich noch für die Zukunft alles Gute.
Ja, ebenfalls. Dankeschön.